Ja, nach solchen Liedern und nach so einer schönen Zeit könnte man sagen, das ist ja eigentlich eine Frechheit, die Frage zu stellen, warum eigentlich Jesus? Ich meine, wir kommen aus so einer frommen Tradition, wir glauben an Jesus, wir sind eine Kirche, warum die Frage stellen, warum eigentlich Jesus? Ich denke, die Frage ist gut, wenn wir sie uns stellen, denn wenn wir sie uns nicht selber stellen, dann stellen sie uns irgendwann andere. Denn ob Christ oder nicht Christ, irgendwann müssen wir die Frage beantworten, wie gehen wir mit Jesus um? Wer ist Jesus für uns? Als Christ müssen wir uns vielleicht fragen, glaube ich nur an Jesus? Ja, weil es eine schöne Tradition ist. Weil es uns wohl ist hier in der Gemeinde und in der Gemeinschaft. Glauben wir an Jesus, weil unsere Eltern uns das gesagt haben? Oder glauben wir an Jesus, weil wir davon überzeugt sind, dass er für unser Leben wirklich Bedeutung hat und etwas zu bieten hat? Und ich glaube, aus der Perspektive unserer Gesellschaft ist die Frage, warum eigentlich Jesus hochaktuell? Denn warum soll sich jemand für Jesus entscheiden? Warum soll jemand an Jesus Christus glauben bei der Masse der Angebote, die wir haben? Warum soll jemand in die Kirche gehen, an Jesus glauben, wenn es doch für alle möglichen Probleme andere Lösungen gibt? Wenn wir den Buddhismus haben, wenn wir den Islam haben, wenn wir den Hinduismus haben, wenn wir sogar unsere eigenen Religionen haben können, wenn wir gar nicht mehr an Gott glauben brauchen, um gesund zu werden und so, das sind doch alles Vorstellungen von früher und damals. Ist das wirklich so? Warum glauben wir an Jesus? Und ich glaube, wir haben oft den Eindruck, das sei eine neue Frage. Dabei ist es gar keine neue Frage. Diese Frage haben sich die Menschen damals schon gestellt. Und das werden wir auch gleich sehen. Im Markus-Evangelium wird diese Frage immer wieder gestellt. Was ist das für ein Jesus? Was will dieser Jesus? Das war eine Frage, die musste sich Petrus stellen. Die musste sich auch Markus stellen. Derjenige, der das Markus-Evangelium aufgrund von der Predigt von Petrus geschrieben hat. Markus war ja kein Augenzeuge, aber wir wissen, dass er die Predigten, die Botschaften von Petrus aufgeschrieben hat und sehr sorgfältig aufgeschrieben hat. Aber all diese Leute, die waren ja nicht von Haus aus Christen, die mussten sich mal fragen, warum dieser Jesus, welche Bedeutung hat dieser Jesus? Warum soll ich nicht mehr an das glauben, was die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen? Warum soll ich nicht mehr dem Kaiser Opfer darbringen, wie das damals ja üblich war und auch notwendig war, manchmal um seinen eigenen Hals zu retten? Denn das Kaiseropfer war die Frage nach der Loyalität. Da ging es nicht nur darum, ob man Steuern bezahlt hat, sondern auch, ob man dem Kaiser ein Opfer darbringt. Der hatte ja diesen Anspruch, Augustus, der Erhabene. Sohn Gottes hat er sich auch als Titel gegeben. Warum eigentlich Jesus? Das war schon damals die Frage. Und das Markus-Evangelium hat einen interessanten Anfang, denn es beginnt damit, dass es seinen Lesern eigentlich erklärt, wer Jesus ist. Es beginnt damit, dass seine Leser damals wie heute oder seine Hörer, damals wurden es ja vorgelesen, konnte nicht selber lesen, dass sie eigentlich nicht die große Auswahl hatten, sozusagen, ich biete euch mal die neutralen Details. Frage ist, ob das überhaupt gehen würde, aber Markus ist ganz entschieden der Meinung, das will ich gar nicht. Ich gebe euch keinen neutralen geschichtlichen Bericht, sondern ich gebe euch ein Zeugnis meines und unseres Glaubens. Und deswegen beginnt das Evangelium damit, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Jesus ist der Messias, sagt Markus. Es ist der, auf dem die Hoffnung der Juden lag. Darüber haben wir letzten Sonntag ein bisschen nachgedacht. Und er ist nicht nur Mensch, sondern er ist Sohn Gottes. Und wir lesen jetzt die weiteren Verse 2 bis 15, um uns dann darin zu vertiefen. Ich fange nochmal bei Vers 1 an. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kam zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüfte einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Das Markus-Evangelium ist ja das kürzeste Evangelium, was wir haben. Und es ist nicht durch Zufall das kürzeste Evangelium. Markus nimmt sich ganz offensichtlich für viele Geschichten, oder Ereignisse im Leben Jesu, über die wir an anderer Stelle mehr lesen können, wenig Zeit. Er philosophiert nicht über das, was Johannes der Täufer an Verhaltensratschlägen seinem Volk mitgibt. Er erzählt wenig über die Zeit der Versuchung Jesu in der Wüste. Da wird Jesus einfach in die Wüste geführt, bleibt 40 Tage, er wird versucht, es kommen die wilden Tiere und die Engel dienen ihm, das war's. Keine Details, keine Fragen wie im Matthäus-Evangelium oder im Lukas-Evangelium. Und wir könnten vielleicht den Eindruck haben, schade, dass Markus so schnell über diese ganzen Dinge hinweggeht. Wie wollen wir denn rausfinden, was dieser Text für uns bedeutet? Das ist häufig ja die erste Frage, die wir an Bibeltexte stellen. Was bedeutet das für mein Leben? Und ich habe in einem Kommentar gelesen, dass ein Hauskreis sich mal getroffen hat und gefragt hat, ja, was bedeutet dieser Text für unser Leben? Und dann kommt man auf die Frage mit der Taufe und dass wirklich die Taufe mit dem Untertauchen ins Wasser nur die richtige Taufe ist oder dass man sich wirklich taufen lassen soll. Und wenn man so an diesen Text herangeht, dann ist das eine Enttäuschung. Denn wir merken, eigentlich geht es zunächst nicht um uns in diesem Text. Es geht dem Markus-Evangelium ganz am Anfang eben gerade nicht um uns und um unsere Erwartungen, sondern es geht um Jesus. Jesus und seine Bedeutung steht im Zentrum. Jesus war damals, und das merken wir, anders als die Menschen, mit denen Jesus unterwegs war, dürfen wir mit privilegiertem Wissen an das Markus-Evangelium herangehen. Die Menschen, mit denen Jesus unterwegs war, die mussten sich ja diese Frage erst einmal stellen. Und im Markus-Evangelium, ihr müsst die Stellen jetzt nicht alle aufschlagen, aber ich werde sie sagen, damit ihr es eventuell nachschlagen könnt, falls ihr das nachhört mitschreibt. Im Markus-Evangelium finden wir eine Reihe von Spekulationen. Wer ist dieser Jesus? Ich meine, der Dienst Jesu war ja keine reine Erfolgsgeschichte. Es war ja nicht so, dass dann Jesus einen Verein gegründet hat, ein Unternehmen aufgemacht hat und gesagt hat, jawohl, ich sterbe jetzt, aber ihr führt das alles weiter, hier habt ihr meine Texte, Jesus hat kein Buch geschrieben, Jesus hat Jünger berufen. Aber auch da war es immer wieder die Frage, wer ist dieser Jesus? Wir lesen das zum Beispiel gleich im ersten Kapitel 1, Vers 27, da erschrecken die Leute und sagen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine neue Lehre verkündigt, sogar den bösen Geistern befiehlt er und sie gehorchen ihm. Oder wir lesen in Kapitel 2, Vers 7, dass Jesus jemanden die Sünden vergibt und die Schriftgelehrten, die Ausleger der damaligen Bibel, des Alten Testamentes, die waren empört und sagen, wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Wer ist dieser Mensch? Oder in Kapitel 3, Vers 21, da kommt Jesu Familie und ist sehr besorgt um Jesus. Wir lesen da, als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Selbst seine Mutter und seine Geschwister kommen und wollen ihn abholen und sagen, du bist ja nicht mehr ganz normal. In Kapitel 4, Vers 41, da erleben die Jünger, wie Jesus den See beruhigt. Und da packt sie die Furcht und sie fragen, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Oder in Kapitel 6, Vers 2, da ist Jesus in seiner Heimatstadt, in der Synagoge, an dem Treffpunkt, wo man sich getroffen hat am Sabbat, um miteinander die Bibel zu lesen, die Tora auszulegen. Und da fragen sich dann die Leute, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Ist er denn nicht der Zimmermann? Der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon, lebt nicht auch seine Schwester hier unter uns? Und er stößt auf Ablehnung. Oder in Kapitel 6 wiederum fragt Jesus, hört Herodes von Jesus. Und da steht, manche sagen, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden. Deshalb gehen solche Wunderkräfte von ihm aus. Andere sagen, es ist Elia. Wieder andere meinen, es ist ein Prophet, wie einer der Propheten aus früherer Zeit. Doch als Herodes von ihm hörte, sagte er, es ist Johannes, ich habe ihn enthaupten lassen und jetzt ist er auferstanden. Und in Kapitel 8 fragt dann Jesus seine Jünger auch nochmal die Frage, wer ist es? Kommt wieder Johannes der Täufer, Elia, andere Propheten. Und Petrus sagt dann, du bist der Messias. Wer ist Jesus? Diese Frage, die zieht sich durch dieses Evangelium, durch das Leben von Jesus. Manche Priester hielten ihn für einen, der besessen ist, habe ich übersprungen, Kapitel 3, Vers 22. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagt er steht im Bund mit dem Teufel, mit dem Belzebul. Er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Wer ist dieser Jesus? Diese Frage, die hat die Menschen damals beschäftigt. Diese Frage hat Markus beantwortet. Und wenn wir die Frage beantworten wollen, warum eigentlich Jesus in unserem Leben, müssen wir natürlich auch die Frage beantworten, wer ist dieser Jesus? Und das Markus-Evangelium lässt uns keinen großen Spielraum am Anfang. Es kommt mit beeindruckender Macht auf den Punkt und sagt, dieser Jesus ist nicht nur Mensch, sondern er ist von Gott gesandt. Und Gott, das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Natürlich ist Markus voreingenommen. Und manche, auch Theologen, sagen ja, deswegen kann man das Markus-Evangelium gar nicht wirklich glaubhaft gebrauchen, weil er ist ja voreingenommen, der ist ja Christ. Aber das ist genauso, finde ich, intelligent, wie man sagen kann, nur weil einer Schweizer ist, kann er keine Schweizer Geschichte schreiben. Weil einer in der SVP ist, kann er nicht wirklich Auskunft geben über die Politik der SVP. Das ist ja irgendwo hanebüchen. Ich glaube, Markus ist voreingenommen, aber das macht ihn nicht zu einem schlechteren Zeugen. Aber er möchte uns ermutigen, mit anderen Voraussetzungen auf Jesus zu schauen, als die Menschen, die ihn damals gesehen haben. Fangen wir mal an, und wir werden nicht in alle Details dieses Textes gehen können, so schade das auch ist. Wir wollen mal anschauen, was sagt denn Markus über Jesus? Und er beginnt gleich in Vers 2 und 3 mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Er sagt, im Buch des Propheten Jesaja heißt es. Wenn man sich das Zitat dann anschaut, merkt man, das ist nicht nur Jesaja 40, Vers 3, was da verwendet wird, sondern es ist auch Maleachi 3, Vers 1 und 2. Mose 23, Vers 20, die verwendet werden. Drei Bibelverse nimmt Markus und formt aus ihnen einen Bibelvers. Und dass er am Anfang schreibt, dass es im Buch des Propheten Jesaja heißt, nach damaliger Sitte war das völlig in Ordnung. Das heißt, nach unserer Sitte würden wir sagen, Achtung, ich kombiniere jetzt drei Bibelverse aus 2. Mose, Jesaja und Maleachi. Aber nach damaliger Sitte war das normal und in Ordnung, dass man ein Mischzitat so eingeleitet hat. Und was Markus damit zum Ausdruck bringt, ist, dass sich mit der Geschichte von Jesus ja etwas erfüllt von dem Versprechen, was Gott gegeben hat. Markus beginnt zwar sein Buch damit, dies ist der Anfang des Evangeliums, aber jeder Anfang ist ja auch eine Fortsetzung. Und Jesus' Dienst beginnt nicht im luftleeren Raum. Und deswegen taucht immer wieder das Wort oder der Gedanke der Erfüllung auf in diesen wenigen Versen. Zunächst mal ist es die alttestamentliche Verheißung, die in Erfüllung geht, dadurch, dass Johannes der Täufer auftritt. Denn im Alten Testament, und das haben die Juden auch erwartet, man hat mit der Wiederkunft Elias gerechnet, das haben wir ja gehört, das war so eine Frage, bevor der große Tag Gottes kommt, bevor der Messias kommt, muss Elia wiederkommen. Und man hat damit gerechnet, dass ein Bote vorher kommt. Man hat immer wieder gefragt, wer ist es? Und diese Texte aus dem Alten Testament, die dienten dazu, diese Hoffnung zum Ausdruck zu bringen. Und Markus sagt, das ist in Erfüllung gegangen. Erfüllung. Mit Jesus geht es, mit Johannes geht es in Erfüllung. Aber auch das, was Johannes der Täufer sagt, ist ja eigentlich von, deutet auf Erfüllung hin. Denn Johannes sagt ja, nicht ich bin es. Es kommt jemand, der ist stärker als ich. Dem bin ich nicht mal wert, die Schuhe zu binden. Es kommt jemand, der ist stärker als ich. Und Markus gibt uns gleich die Antwort. Er sagt, als Johannes im Gefängnis saß, ins Gefängnis geworfen worden war, er geht auch da nicht in die Details, das kommt erst später im Evangelium, was mit Johannes wirklich geschehen ist. Aber er macht deutlich, nach Johannes kommt Jesus. Und dieser Jesus, der geht zu Johannes und lässt sich taufen. Warum er sich taufen lässt, das weiß man nicht. Aber Jesus ist der, von dem Johannes da redet. Das macht Markus deutlich. Er sagt, Johannes kommt auf und er ist dieser Bote, der im Alten Testament angekündigt ist. Und Johannes weist auf Jesus hin und sagt, ihr müsst nicht von mir alles erwarten, sondern ihr müsst einen erwarten, der stärker und wichtiger ist. Ich bin nicht so wichtig. Meine Botschaft ist zwar wichtig, aber es kommt einer, dessen Botschaft wichtig ist. Ich taufe euch mit Wasser, es kommt einer, der tauft euch mit dem Heiligen Geist. Es gibt einer, der noch wichtiger ist als ich. Und dann tritt Jesus auf. Er kommt zuerst zu Johannes, dann wird er getauft, dann kommt die Stimme Gottes vom Himmel. Und wir werden es gleich noch ein bisschen genauer anschauen, was das bedeutet. Dann kommt der Heilige Geist, dann geht Jesus in die Wüste und wird versucht und besteht diese Versuchungen und ihm dienen sogar die Engel. Und dann tritt Jesus selbst als einer auf, der verkündigt mit einer ähnlichen Botschaft wie Johannes der Täufer. Und auch Jesus selbst nimmt diesen Gedanken der Erfüllung auf. Er sagt in Markus 1, Vers 15 beginnt diese Zusammenfassung von der Predigt von Jesus. Markus gibt uns am Anfang des Evangeliums eine Zusammenfassung. Wir dürfen davon ausgehen, dass das die wichtigsten Punkte sind. Und wie beginnt es? Er sagt, Jesus sagt, die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt dieser guten Botschaft. Also, wenn wir uns fragen, wer ist dieser Jesus, dann können wir sagen, darin in Jesus kulminiert sich Gottes Plan. Da geht das weiter, was Gott schon angefangen hat. Es beginnt nicht einfach von null, sondern Gott setzt das fort, was er im Alten Testament begonnen hat. Seine Zusagen an das Volk Israel hält er ein. Seine Zusagen an die Menschheit. Er geht diesen Weg weiter. Und Jesus ist die Erfüllung. Das Warten ist vorbei. Jetzt fängt Gott wieder an zu handeln. Jesus ist der, der nach Gottes Plan kommen soll. Und ein zweites Charakteristikum von diesem Jesus in diesen wenigen Versen ist, dass er immer wieder als einer dargestellt wird, der nicht nur in Verbindung mit der übernatürlichen Welt steht, sondern der aus Gottes Welt kommt. Es ist eben diese Stimme bei seiner Taufe, die sagt, jetzt muss man aufpassen, er sagt nicht, dies ist mein geliebter Sohn, sondern sagt zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Jesus ist der, den Gott in diese Welt gesandt hat. Er ist Gottes Sohn. Ihn nur mit menschlichen Kategorien erklären zu wollen, scheitert, sondern er ist Gott. Deswegen kommt auch äußerlich der Heilige Geist auf Jesus als Zeichen. Und wir merken, dass da das, was wir als Trinitätslehre bezeichnen, auftaucht. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist bilden eine untrennbare Einheit, können zwar unterschieden, aber nicht voneinander getrennt werden. Ich weiß, dass die Trinitätslehre immer wieder herausfordernd ist. Gerade letzte Woche habe ich von jemandem eine E-Mail bekommen an alle FEG-Pastoren, dass es nur einen zweieinigen Gott gibt. und dass der Heilige Geist nicht Gott sei. Ich will da nicht aufs Detail drauf eingehen, aber die Bibel sagt uns immer und immer wieder, dass Gott in drei Personen existiert. Und hier sind alle drei Personen gegenwärtig. Gott Vater spricht, der Sohn empfängt das Wort und der Heilige Geist kommt. Und auch das soll allen Lesern zeigen, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist der, mit dem Gott seine Geschichte schreibt. Jesus ist nicht nur ein Mensch, der seine Meinung weitergibt, sondern er kommt im Auftrag Gottes. Er kommt nach dem Plan Gottes. Es ist die Geschichte Gottes, die geschrieben wird. Und auch die Zeit in der Wüste stellt Jesus als einen dar, der übernatürliche Fähigkeiten hat. Jesus begegnet dort nicht nur in Gedanken oder als Versuchung irgendwelchen Ideen, sondern er begegnet dem Teufel, dem Satan. Der Satan versucht ihn, während 40 Tagen ist er in der Wüste. Das ist wiederum ein Hinweis auf seinen übernatürlichen Ursprung. Und dann ist er bei den wilden Tieren, die eigentlich gefährlich sind, und es klingt, als wären seine Hauskatzen. Und die Engel dienen ihm. Die Engel dienen ihm. Wieder diese übernatürliche Welt. Und dann kommt es auch in der Verkündigung von Jesus zum Ausdruck. Er sagt nicht einfach, ich habe mit euch jetzt was Besonderes vor, meine Botschaft hat grundlegende Bedeutung, sondern er sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt dieser guten Botschaft. Und das ist, wir sollen verstehen, dass Jesus in Jesus Gott selbst in diese Welt kommt. Auch das ist das Anliegen vom Markus-Evangelium. Es ist so interessant, dass das Markus-Evangelium null Wert drauf legt auf irgendwelche Kindheitsgeschichten von Jesus. Das, was uns interessieren würde. Wir wissen ja sowieso wenig über das Leben von Jesus. Wenn er mit 30 oder 33 gestorben ist, dann, man sagt ja, dass Jesus ungefähr mit 30 seinen Dienst begonnen hat. Wir wissen so wenig über die ersten 30 Lebensjahre von Jesus, aber Matthäus und Lukas haben ganz viel davon aufgeschrieben. Aber Markus interessiert sich so wenig dafür. Das Einzige, was er uns wissen lässt, ist, es handelt sich um Jesus von Nazareth aus Galiläa. Jesus von Nazareth aus Galiläa. Und in diesem Mensch kommt Gott zu uns. Warum eigentlich Jesus? Wenn wir diese Frage beantworten wollen, wenn wir verstehen wollen, warum er unsere Hoffnung ist, dann müssen wir verstehen, dass er von vornherein in Verbindung mit Gottes Welt steht. Dann müssen wir verstehen, dass er von vornherein in Gottes Auftrag in diese Welt kommt. Dann müssen wir das anerkennen und glauben, dass er für uns in diese Welt kommt und dass er uns von Gottes Welt etwas zu geben hat. Und es fällt auch auf, dass wenn ein drittes fällt auf, wenn wir da über Jesus nachdenken, was fällt auf in diesen Texten? Sowohl Jesus als auch der Johannes sind Verkündiger, sind Prediger, geben eine Botschaft weiter, eine Botschaft, die nicht immer einfach zu verstehen ist. Sowohl, und deswegen ist das Dritte, Jesus hat eine Botschaft für uns, auf die wir lange gewartet haben. Jesus hat für uns eine Botschaft, auf die wir lange gewartet haben. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und es ist interessant zu sehen, welche Unterschiede es gibt zwischen Jesus und Johannes. Johannes lädt das Volk ja auch ein zur Umkehr. Er sagt ihnen, er verkündete, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Nee, Moment, jetzt bin ich verrutscht. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Und Johannes lädt sozusagen das Volk Israel ein, dazu neu nachzudenken, wo sie in ihrer Beziehung zu Gott stehen. Er sagt, er geht an einen geschichtsträchtigen Ort Man muss das wissen, was ist denn der Jordan? Das ist ja nicht nur ein Grenzfluss gewesen, sondern über den Jordan musste das Volk Israel ins verheißene Land einziehen. Durch den Jordan sind sie mehrfach wunderhaft durchgezogen als Volk. Dieser Jordan war die Grenze zwischen ihrer Vergangenheit in Ägypten und dem verheißenen Land, in das sie ziehen sollen. Und jetzt sind sie im verheißenen Land und Johannes steht am Jordan und sagt denen, lasst euch taufen, kehrt um, schenkt Gott wieder neu euer Vertrauen, lasst euch reinigen, ihr braucht Vergebung der Sünden. Es ist schon damals bei Johannes ein Ruf zur Umkehr. Und interessant ist auch, dass Markus sagt, alle aus Jerusalem und Judäa kommen zu Johannes. Wir lesen das hier, die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kam zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Also wir merken, da ist eine Massenbewegung. Massenbewegung weg von Jerusalem und Judäa hin zum Jordan. Wahrscheinlich war ja die Taufstelle von Johannes dem Täufer in der Nähe von Judäa und von Jerusalem. Interessanterweise scheint niemand aus Galiläa dahin gegangen zu sein. Wenn wir uns die Geografie in Israel vorstellen, dann ist Galiläa ja im Norden und Judäa im Süden und Jerusalem ist also in diesem südlichen Teil drin. Und man muss wissen, dass damals die Beziehung zwischen dem Norden und Süden oder eigentlich schon lange der Beziehung zwischen Norden und Süden keine einfache war. Klar, unter David und Salomo hat es ein großes Reich Israel gegeben, aber kurz darauf ist es in den Nord- und in den Südreich zerfallen. Und die Leute im Norden, die galten zur Zeit von Jesus immer als etwas Spezielles. Auch unter Herodes dem Großen, als Jesus geboren wurde, war das beides ein Herrschaftsgebiet. Aber nach dem Tod Herodes des Großen wurde Galiläa einem anderen übergeben und Judäa und Jerusalem stand unter römischer Verwaltung. Und so ist es eigentlich krass, dass der Jesus aus Nazareth, irgend so einem banalen Dorf, dessen Namen niemand eigentlich kennt, hinter Tupfingen, Nazareth taucht eigentlich nirgendwo in jüdischen Schriften auf, dieser aus Galiläa, aus diesem etwas suspekten, weiter vom Tempel entfernten Region, kommt zu Johannes und lässt sich taufen. Und genau der, von dem man es nicht erwartet, genau der ist der, auf dem Gottes Verheißungen ruhen. Und Markus erklärt uns, dass Jesus als der Kündiger, als der, der eine Botschaft bringt, auf die wir gewartet haben, Johannes ablöst. Als Johannes nicht mehr predigen kann, tritt Jesus auf. Er tritt in die Öffentlichkeit mit seiner Botschaft. Die Zeit ist gekommen, die Botschaft ist da, auf die er gewartet hat. Ich bin da, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und ich möchte gerne über diese beiden Verse zum Schluss noch ein bisschen mit uns nachdenken. Denn es ist so wichtig, dass wir verstehen, was das Evangelium ist. Denn wenn wir die Frage beantworten wollen, warum bin ich eigentlich mit Jesus unterwegs? Und wenn wir uns dafür Inspiration von Markus geben lassen wollen, dann müssen wir verstehen, was dieses Evangelium ist. Es ist nämlich, das kommt ja hier vor, in Vers 14 heißt, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes, das Evangelium Gottes. Er sagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir uns immer wieder überlegen, wo sind denn die guten Nachrichten? Evangelium heißt ja gute Nachricht. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns ausstrecken nach guten Nachrichten und vielleicht hätten wir, wie damals die Juden auch, gewisse Vorschläge an Gott, was er denn jetzt zu tun und zu lassen hätte, wann er denn kommen sollte. Vielleicht kennen wir das aus unserem Leben, oder? Es gibt so viele scheinbar gute Botschaften, es gibt so viele gute menschliche Meinungen, es gibt so viel gute menschliche Anstrengungen. Und gerne würden wir einen Gott haben, der das einfach bestätigt und sagt, jawohl, du machst es gut. der gerne würden wir uns nach einem Gott ausstrecken, der alle diese Kriege einfach beendet, natürlich zu unseren Gunsten, der unseren Kritikern und Feinden das Wasser abgräbt, natürlich zu unseren Gunsten, der damals wie heute strecken wir uns nach einem Erlöser aus, der unseren Vorstellungen entspricht. Wie darf denn Jesus sein? Derjenige, der hilfsbereit ist und tätig ist, oder darf er noch Gott sein? Ach nee, das passt nicht so in unser rationales Weltbild. Gott kann doch nicht in diese Welt kommen. Und da stritt Jesus dagegen und sagt, mein Evangelium ist keine menschliche Botschaft, es ist Gottes Botschaft. Mein Evangelium ist nichts, was ich mir selber ausgedacht habe oder was wir in einer menschlichen Konferenz als Abschlusserklärung zusammengestiefelt haben. Mein Evangelium ist Gottes Botschaft an euch. Meine Botschaft von euch brauche ich nicht mit euch abzustimmen. Jesus deckte sich überhaupt nicht mit den Messias-Erwartungen des jüdischen Volkes. Jesus hat überhaupt nicht das getan, was das religiöse Establishment damals gemacht hat. Und wir müssen uns deswegen deutlich machen, was ist denn das Gute an dieser Nachricht, wenn das Gute nicht das ist, dass Gott uns Recht gibt, dass Gott unseren Vorstellungen entspricht, dass Gott uns entgegenkommt in dem Sinn, dass er sagt, jawohl, wir lassen uns aufeinander ein, lass uns einen Deal finden. Das Gute an Gott, an Jesu Nachricht ist, dass in ihm Gottes Reich nahe ist. Und diesen Begriff Gottes Reich, den muss man sich merken, denn das ist ein zentraler Begriff in Jesu Verkündigung. Wir denken vielleicht immer, zentral im Evangelium geht es um Bekehrung und darum geht es auch, natürlich. Aber wir müssen verstehen, dass Jesus nicht nur Einzelne will, die zu ihm umkehren, sondern es geht ihm um Gottes Herrschaft. Gottes Reich, das meint, dass Gott König ist. Das meint, dass Gott regiert. Das meint, dass Gott alle Macht hat. Und Jesus meint damit, dass Gottes Reich nahe gekommen ist, nicht, dass es beinahe da ist, dass Gott beinahe König ist und dass es nur noch wenig braucht, sondern er meint damit, dass es für uns die Möglichkeit besteht, Teil von Gottes Wirken in dieser Welt zu werden, dass für uns die Möglichkeit besteht, unter Gottes Herrschaft zu kommen, dass durch ihn für uns die Möglichkeit besteht, Gott persönlich kennenzulernen, dass für uns die Möglichkeit besteht, in Beziehung zu unserem Schöpfer zu treten, dass wir uns nicht vor Gott verstecken müssen, dass wir Gott nicht mit guten Argumenten überzeugen müssen, sondern dass Gott zu uns kommt. Und deswegen ist Jesus anders als Johannes. Johannes steht am Jordan und alle kommen zu ihm. Jesus macht sich auf und geht zu den Menschen und er beginnt übrigens in Galiläa, bei denen, wo dann im Evangelium heißt es dann, im Markus-Evangelium heißt es dann ab und zu mal, ja, das sind so ein paar Schriftgelehrte aus Jerusalem gekommen, oder? Da merkt man diese Spannungen, die waren damals da, man muss es nicht überbetonen, aber Jesus beginnt seinen Dienst in Galiläa, da kommt er her aus Nazareth und sagt, hey, ich habe für euch eine Botschaft, eine gute Botschaft, nämlich, dass ihr die Möglichkeit habt, zu Gott zu kommen, neu Teil seines Wirkens in dieser Welt zu werden. Und dann betont er aber auch, dass es eine Antwort des Menschen braucht. Jesus selbst sagt, kehrt um und glaubt an diese Botschaft. Umkehr und Glaube, das ist die Antwort, die Jesus erwartet und fordert von den Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Umkehr und Glaube erwartet Jesus, nicht nur Zustimmung. Wir werden sehen im Markus-Evangelium, die Leute sind begeistert, sie sind erstaunt, sie sind erschrocken. Jesus will, dass du umkehrst und glaubst. Und zwar Glauben nicht im Sinn von eben, das könnte ja wirklich vermutlich richtig sein, sondern Glauben im Sinn von Vertrauen. Dass du in eine Beziehung zu Gott trittst. Das meint Jesus mit Glaube und dafür braucht es Umkehr. Aufhören, sich selbst vor Gott zu rechtfertigen. Und ich möchte noch auf eine Sache eingehen. Ich mache das nicht so gerne, dass ich andere Leute negativ darstelle. Und vielleicht ist es auch gar nicht so negativ. Aber ich möchte es doch trotzdem mal machen, weil mir wichtig ist, dass wir darüber mal nachgedacht haben. Denn ich möchte nicht, dass wir darüber in unserem Glauben weiter stolpern. Vielleicht haben wir bisher das Evangelium eben immer so gehört, dass wir Sünder sind, dass wir von Gott geliebt sind, dass wir Sünder sind, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir uns für ihn annehmen, dass wir ihn annehmen sollen und dass wir dadurch Gottes Kinder werden können. So verkündigen wir ganz oft das Evangelium. Und Ich habe zum Beispiel ein Zitat im Internet gefunden von einem ehemaligen Evangelisten, der dann tiefe Zweifel bekommen hat, und er beschreibt es so: Ich kann mich noch sehr gut an den Gottesdienst erinnern, in dem ich gelangweilt in meiner Bibel blätterte und im Lukas-Evangelium genau dort landete, wo Jesus seine Nachfolger aussandte, um das Evangelium zu verkünden. Plötzlich stutzte ich. Welches Evangelium denn? Zu diesem Zeitpunkt war Jesus weder am Kreuz gestorben, noch gab es eine einzige theoretische Abhandlung dessen, was da noch kommen sollte. Diese Jünger wussten also nichts von dem, was wir heute so vollmundig als Evangelium beschreiben. Sie verkündeten das Reich Gottes, indem sie anderen halfen, sie heilten und ihnen zur Seite standen. Diese Erkenntnis traf mich wie ein Blitz. Also er hat irgendwie festgestellt, dass das, was er als Evangelist, als Evangelium verkündigt hat, gar nicht das ist, was Jesus verkündigt hat. Und ich möchte darauf eingehen, weil es mir wichtig ist, dass uns das nicht überrascht. Das muss uns ja nicht überraschen. Zunächst mal sehen wir ja hier, dass der Aufruf zur Umkehr, zur Bekehrung, zum Glaube an Gott Teil der Botschaft von Jesus war. Und natürlich verkündigen wir nicht mehr identisch mit den gleichen Worten das Evangelium wie Jesus damals. Denn Jesus selbst ist ja, und das, was er getan hat, auch sein Tod am Kreuz, ist ja Teil des Evangeliums, dieser guten Nachricht geworden. Jesus selbst ist ja die gute Nachricht für uns, dass er in diese Welt kommt, für uns stirbt. Und deswegen muss uns das nicht wundern, dass wir mit anderen Worten, mit mehr Inhalten als Jesus von der guten Nachricht reden. Aber, und das ist das, wo wir, denke ich, auch wissen müssen, wir laden nie nur ein, seine eigenen Probleme abzuwaschen. Jesus ist keine Waschanlage. Jesus ist nicht das Ticket to Heaven. In dem Sinn, oder, dass ich mir eine Eintrittskarte bei ihm abhole. Sondern Jesus und auch wir rufen dazu auf, Jünger zu werden, Nachfolger zu werden, sich hinzugeben, nicht nur zuzustimmen, nicht nur Vergebung in Anspruch zu nehmen, sondern mit ihm in dieser Welt zu leben. Das ist doch das Evangelium. Das Evangelium ist doch nicht, dass meine Sünde weg ist allein, sondern dass ich jetzt mit Gott, da ich rein geworden bin, da ich meine Schuld ablegen kann, dass ich mit Gott und für Gott in dieser Welt leben kann und Bedeutung haben kann. Das ist das Evangelium. Dass es Gottes Herrschaft gibt, unter der ich leben darf. Deswegen muss ich mir keine Sorgen um den nächsten Tag machen, weil Gott für mich sorgt. Deswegen ist auch das Schwierige, was mir erfährt, nicht einfach nur schwierig und schlecht und an Gott vorbeigekommen, so nach dem Motto, da hat Gott was übersehen, dass es mir jetzt wieder dreckig geht, sondern er ist bei mir, er ist mit mir und ich lebe in dieser Welt unter seiner Herrschaft. Und nichts und niemand kann uns von seiner Liebe trennen. Und deswegen ist das Gute, was wir haben, Kapital, was Gott uns als Verwalter anvertraut hat, damit wir in dieser Welt für ihn wirken können. Deswegen braucht es uns ja hier auf dieser Welt noch als Mitarbeiter Gottes, als Evangelisten, als Gemeindebauer, als Seelsorger, als Krankenbesucher, als Tröster. Deswegen braucht es die Gemeinde Jesu, weil Jesus seine Herrschaft aufbaut. Es geht Jesus letztlich nicht nur um unser Wohl, sondern um sein Reich, um Gottes Reich. Es geht um mehr als nur dem anderen zu erklären, dass er sich doch jetzt für Jesus entscheiden soll. Sondern es geht um Herrschaft. Warum eigentlich Jesus? Weil Gott mit ihm seinen Plan mit dieser Welt verwirklicht. Weil durch ihn Gottes Botschaft in unsere Welt kommt. Weil er der ist, auf den Altes Testament und Johannes hingewiesen haben. Weil in Jesus Gott seinen Weg mit dieser Welt weitergeht. Noch ist nicht alles erfüllt, was mit Jesus verheißen ist. Noch ist Gott dran. Aber die Frage, die uns Markus stellt, ist: Wie bist du mit Jesus unterwegs? Warum eigentlich Jesus in deinem Leben? Und die Antwort, die du geben sollst, sagt Jesus, kehrt um und glaubt dieser guten Botschaft. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, es ist nicht einfach zu erklären, wer du bist um zu verstehen, wer du bist. Aber es macht so reich zu wissen, dass du in diese Welt kommst, dass wir nicht mehr auf Gott warten müssen, sondern dass du da bist, dass du dich uns erklärst, dass du uns deine Liebe zeigst, dass du uns zur Nachfolge einlädst, dass du uns zu deinen Jüngern machst. Und ich danke dir dafür, dass du Wirklichkeit bist. Ich danke dir dafür, dass du glaubwürdig bist. Ich danke dir dafür, dass du uns einlädst, deine Jünger zu werden und deiner Botschaft Glauben zu schenken. Amen.